Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Dice. Bevor wir heute loslegen, mal etwas kurz in eigener Sache. Ab Oktober veröffentlichen wir einige Inhalte für Dungeons & Dragons in der 5. Edition auf der Dungeon Masters Guild. Wir informieren darüber auf Facebook, Twitter und natürlich unserer Homepage. Den Anfang machen wir im Oktober mit einer Karte, die Sebastian gezeichnet hat, und einigen Zufallstabellen in verschiedenen Gegenden für mögliche Abenteuerideen oder interessante Orte für spontane, gar improvisierte Abenteuer. Also, schaut euch das gerne an. Das letzte Mal endeten wir damit, dass Akoni ein Hain in Crown's End errichten wollte und Grom, Kale, Tattoo Echo und Razu nach Azrathok aufgebrochen sind, zur Heimat der Sras und damit zum Stamm von Tattoo Echo und Razu. Auf dem Weg nach Azrathok sollten sie im Dschungel des Mangvi-Beckens auf einige Bestien, aber auch gleichzeitig auf etwas Unnatürliches treffen. Grom hatte eine Vision in der zweiten Nacht, die etwas über den Nebel, der in der Nähe von Crown's End herrschen sollte, preisgab. Der Nebel zeigte ihm, oder beziehungsweise was hinter dem Nebel war, wurde ihm gezeigt, und zwar ein Tal mit einem Dorf unter anderem. Und zwar, was er sehen sollte, aber noch nicht verstand, war das Tal Barovia und deren Einwohner die Vishtani. Beide Teil des Dunklen Reiches von dem Baron Strahd von Sarovich, einem Vampirfürsten. Diese Vision erhielt er, ohne zu wissen, was sie bedeuten mag. Auf dem weiteren Weg nach Azrathok traf die Gruppe auf einen weißen Löwen, der eine menschliche Hand hatte. Dieser Löwe wollte die Gruppe jagen. Sie konnten den weißen Löwen bezwingen und seine Höhle auch finden und sahen, dass der weiße Löwe Kinder hatte. Nur noch eins am Leben, als sie eintrafen. Und genau dieses Junge nahmen sie auch an sich. Razu nahm den Kleinen mit, um ihn später in Azrathok dem Arenameister zu übergeben. In Azrathok angekommen, gingen Tattoo Echo und Razu zu ihren jeweiligen Freunden und Kameraden. Im Falle von Razu suchte diese die Kaste der Suchenden auf, der sie auch angehörte, um Bericht zu erstatten. Bericht zu erstatten über Crown's End und was sie gefunden haben. Zusammen gingen Tattoo Echo und Razu natürlich auch zu Chakax, dem Egris von Azrathok, um ihm zu erzählen, was sie erlebt haben. Razu in dem Fall übergab auch den Splitter von diesem untoten Engel, den sie in Crown's End besiegt haben, an Chakax, welcher hin versuchte herauszufinden, was das für ein Splitter sei. Er spürte auf jeden Fall Magie. Als er jedoch einen Zauber wirkte, sahen die beiden, dass ein Teil seiner Hand anfing zu verfallen, als würde er quasi von Nekromantie ergriffen worden sein. Tattoo Echo und Razu stellten aber natürlich auch Kale und Grom vor, die sie in Crown's End getroffen haben. Sie hatten vor, Kale und Grom sowie die Leute in Crown's End und Garamoria als potenzielle Verbündete anzupreisen, um im Kampf gegen die Drogs, diesen ewig währenden Krieg der zwei Ex-Menschenstämme, einen weiteren Verbündeten zu finden. Chakax war dem nicht abgeneigt, wollte aber natürlich auch herausfinden, welche militärische Macht quasi die Neulinge in den Kampf zwischen Sras und Drox einbringen würden. Um das Vertrauen und auch die Kampfeskraft der beiden Neuen, also Kale und Grom, zu testen und damit auch repräsentativ für Garamoria und Crown's End, legte er ihnen eine Prüfung auf. Sie sollten gegen eine seiner Wachen kämpfen, einen Saurier. Kale und Grom alleine gegen einen, das schien machbar. Die Sauruswache war sehr geschickt und konnte Kale mit gezielten Treffern zu Boden schicken, während Grom ihm alleine gegenüberstand, aber letzten Endes gewinnen konnte. Chakax war davon so weit beeindruckt, dass er der Gruppe, damit auch Tattoo und Razu, eröffnete, dass einer der Suchenden namens Chazru vermisst sei. Er ist nicht nur Suchender, sondern auch gleichzeitig Schamane und war aus in Richtung des Drox-Gebietes. Der Egris vermutete, das war eines der wenigen Sachen, die er noch sehen konnte, dass die Kinder von Jedersius, eine Splittergruppe der Sras und damit auch Rebellen, die sich gegen den Egris stellen, ihn vielleicht gefangen genommen haben. Suchende und Speer erzählten von einer Höhle, die vielleicht der Unterschlupf von den Kindern von Jedersius sein. Und dass Chazru gegebenenfalls dorthin verschleppt wurde. Besorgt um ihren Freund und Stammeskameraden, sagten Teto Echo und Razu zu. Gleichzeitig sagten Kael und Grom zu, in der Hoffnung, einen besseren Standpunkt zum Egris zu schaffen und damit auch zwischen den Völkern. Bevor sie die Reise jedoch antraten, suchte Razu noch die Kräuterkundigen von Azrathok auf und erhielt von denen auch einige Tränke, darunter zwei Heiltränke, aber auch einen Trank, der den Trinkenden schneller machen würde. Ein letzter Trank, so wurde ihr gesagt, sei sehr wertvoll, aber auch sehr stark. Er könne sogar die Toten wieder zum Leben erwecken. Da sie im Dienste des gesamten Volkes waren, erhielten sie natürlich diese vier Tränke. Als Razu zu den Suchenden ging, ging sie zu einem älteren Suchenden namens Shoru. Shoru ist gleichzeitig der Anführer der Suchenden von Azrathok. Und Razu erzählte über Aeran, den Knochenritter, den sie getroffen haben und der ihnen von den Türen von Kaloran erzählte. Gleichzeitig hatte sie eine Taschenuhr gefunden, die nachgebaut werden sollte, weswegen sie diese Uhr nach Azrathok brachte zu den Suchenden als ein altes Artefakt. Nachdem alles geklärt war, ging es dann los und die Gruppe brach auf, um diese Ruine zu finden, wo die Kinder von Yedersius sein sollten und wahrscheinlich auch Shazru. Auf dem Weg dorthin traf die Gruppe zwei Feendrachen, zwei kleine Drachen, die ihren Spaß mit den Reisenden versuchten. Die Feendrachen wurden jedoch so weit belustigt von Teto Echo und Razu hauptsächlich, dass sie der Gruppe einen kleinen Segen aussprachen. Unwissend, was dieser Segen brachte, bedankten sich natürlich die vier Reisenden bei den Feendrachen. Jedoch schützte dies nicht Grom und Kael davor, sich mit Krankheiten des Dschungels zu infizieren. Grom hatte für einige Tage einen brennenden Magen, währenddessen Kael von Blutergüssen und Wunden am Arm zerfressen wurde. Dieser Arm sollte noch längere Zeit erkranken. Aber was Teto Echo und Razu wussten, ist, dass es ein Becken geben soll in dem Dschungel. Ein Becken einer alten Gottheit, das heilende Kraft haben soll. Da Razu aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage ist, kleinere Wunden, aber auch Krankheiten mit ihren Händen zu behandeln und zu heilen, versuchte sie zumindest dies an dem Arm von Kael. Und dies konnte auch wirklich die Krankheit etwas eindämmen, sodass es für die Reise bis zum Becken weniger tödlich, aber gleichzeitig auch behindernd sein sollte. Teto Echo entwickelte im Laufe der Zeit ein gutes Gehör, aber auch gleichzeitig scharfe Sinne und Augen. Er hörte, desto näher sie oder desto weiter sie in den Dschungel hineinreisten, das Schlagen von Metall auf Metall. Er konnte es jedoch nicht genau zuordnen und die anderen schienen es auch nicht zu hören, also war die Vermutung nahe, dass es noch weit entfernt sei. Teto Echo merkte sich jedoch ungefähr die Richtung, aus dem dieses Geräusch kam. Sehr viel später sollte er auch den Ursprung dieses Geräusches aufsuchen und finden. Wenige Stunden bevor sie die Höhle erreichen sollten, in der die Kinder von Yedersius vermutet wurden, fanden sie zwei Speer. Zwei Speer von den Kindern von Yedersius. Sie verwickelten diese in einen Kampf und konnten, noch bevor sie fliehen konnten, beide überwältigen. Bei dem einen fanden sie noch etwas Staub, der von Teto Echo identifiziert werden konnte. Es handelte sich dabei um Staub des Verschwindens. Eine Möglichkeit, einige Kreaturen für kurze Zeit unsichtbar zu machen. Die Reptilien, die eben von den Kindern von Yedersius waren, fesselten sie an Bäume, bevor sie in die Höhle hineinkamen. Die Absicht war, diese später mitzunehmen und gegebenenfalls in Azrathok zu verhören. Die Höhle der Kinder von Yedersius wurde gut bewacht. Es schien eine ursprüngliche Höhlebehausung, Minenschacht, schwer zu sagen, von Zwergen gewesen zu sein. Und diese Zwerge hatten auch für Schießscharten gesorgt, gleichzeitig ihre großen Tore und gut ausgebauten Räume. Die Kinder von Yedersius hatten es sich entsprechend gemütlich gemacht und selbst der Weg zum Eingang führte an diesen Schießscharten vorbei, sodass die Gruppe direkt unter Beschuss stand. Sie konnten zumindest an der Wand lang gehen und möglichst das freie Feld verringern, in dem auf sie geschossen wurde. Die Gruppe lief jedoch möglichst zügig zur Tür und damit hinein in diese alten Minengemäuer der Zwerge. Was sie auch sehr schnell herausfinden sollten, ist, dass die Kinder von Jedersius etwas planten, ein Ritual, ein magisches Ritual. Sie sahen einen Schamanen im ersten Raum, der an einem kleinen Kristall saß und sich darauf konzentrierte, aber auch teilweise Stück für Stück die Schuppen und Haut vom Leib gerissen bekam von diesem Stein. Sie überwältigten die wenigen Reptilien und Saurier der Jedersius-Kinder vor diesem Schamanen und den Schamanen selber, konnten den Stein danach auch mitnehmen und den Schamanen entsprechend bewusstlos dort liegen lassen. Die Gruppe sollte sich spalten, denn im nächsten Raum sahen sie eine Brücke aus, eine Holzbrücke im Endeffekt. Auf diese Holzbrücke sahen sie drei Ratten, die zu einem Schwarm von Ratten heranwuchsen und über diese Holzbrücke laufen sollten. Shazru und Teto Echo und ich glaube Grom auch, liefen über die Brücke und damit zu einer Doppeltür, währenddessen Kale sich weiterhin um den Schamanen kümmerte. Die Brücke fiel herunter und zusammen. Dementsprechend wurde der Weg abgeschnitten zwischen Grom, Teto Echo, Razu und Kale. Kale ging einen weiteren Weg lang, der noch unerkundet von der Gruppe war, währenddessen die drei anderen sich in einen Raum begaben, der das Hauptritual zu sein schien. Sie sahen ein Portal und dieses Portal zeigte auf ein altes Skelett einer Schlange, so sah es aus, aus der zwei verhüllte Gestalten immer näher kamen. Auf der linken Seite sahen sie eine knöchernde Nager, eine riesige Schlange, sprechend und magiebegabt, währenddessen noch weitere Reptilien und Schamanen gesehen wurden, die auf weitere dieser Steine einwirkten mit ihrer Magie. Einer dieser Magiewirker, der sich auch um einen dieser Ritualsteine, nenne ich sie mal, kümmerte, war Shazru. Die Saurier und Reptilien stellten sich gegen die Neuankömmlinge und rechts hinter einem kleinen Stein sah die Gruppe noch einen verängstigten Hund, einen kleinen Welpen. Es kam zum Kampf und Razu kümmerte sich relativ schnell um diesen kleinen Welpen, währenddessen Grom und Teto Echo sich gegen die herankommenden Reptilien und Saurier der Kinder von Jedersius stellten. Der kleine Welpe sollte noch eine wichtige Rolle spielen. Er schien verängstigt und emotional in einer Verfassung, die nicht sehr stabil schien. Im Gespräch mit der Naga, nachdem die Wachen zumindest bezwungen wurden, konnten sie herausfinden, dass die Gruppe der Jedersius-Kinder versuchte, dieses Portal zu schließen und nicht zu öffnen, wie anfangs vermutet. Bestätigt wurde dies von einer kleinen Fee, die unsichtbar die ganze Zeit im Raum war und sich vor Teto Echo quasi offenbarte. Sie hieß Scarlet Broombite und war aus dieser Welt hinter diesem Portal die erste Welt, wie sie sie nannte. Eine Welt der Feen und auch der Ruheort von einem alten Gott, den sie eben gerade sahen, dieses Schlangenskelett. Sie bat ihn aber dringlichst, auch mit ihrer Hilfe, durch diesen Mana-Kristall, durch diesen Ritualstein, das Portal zu schließen. Teto Echo versuchte daraufhin auch, den nun bewusstlosen Schamanen zu ersetzen und auf diesen Stein, auf diesen magischen Kanalisator quasi, einzuwirken mit seiner Magie, um auch dieses Portal zu verschließen und versiegeln. Razu währenddessen hatte während des Kampfes sich natürlich auch mit den Reptilien und Sauriern auseinandergesetzt, aber den Welpen versucht zu schützen. Kale auf der anderen Seite fand einen weiteren Raum, wo ein Schamane eben auf diesen Stein einwirkt. Er hatte jedoch keine Ahnung davon, was die anderen Kameraden von ihm herausgefunden hatten. Dementsprechend verwickelte er sich in einen Kampf mit den Wächtern des Schamanen und dem Schamanen selber. In der Not Hilfe suchend besann er sich auf einen Stein zurück, den er auch benutzte. Dieser Stein beinhaltete die Magie eines Erdelementars. Und nachdem er diesen auf dem Boden zerbrach, erschien auch jener Erdelementar zu seinem Dienste und stellte sich gegen die Feinde von Kale. Er folgte dem Gang weiter und sah eine schwarze Wolke, unwissend, was diese schwarze Wolke sei. Und normalerweise der Dunkelheit trotzend, konnte er nicht durch diese Wolke durchsehen. Er begab sich deswegen, nun ja, dem Gang folgend auch durch diese Wolke und wurde angegriffen. Die Wolke selber war eine Bestie, ein sozusagen fliegender Wurm mit scharfen Fangzähnen. Dieser Wurm verfing sich in der Schulter von Kale und der Erdelementar von Kale schlug auf den Wurm ein. Zusammen konnten die beiden diesen Wurm auch besiegen. Auf der anderen Seite war eine Tür. Was er nicht wusste, ist, dass hinter dieser Tür das Ritual des Schließens des Portals stattfand und seine Freunde waren. Einer dieser gehüllten Personen kam durch das Portal, wo auch dieses riesige Schlangenskelett lag. Und es, wie sich herausstellte, war es ein, es sah aus wie ein untoter Ritter, ein Geisterritter sozusagen, und verwickelte sich in den Kampf. Der Hund wurde weiter eingeschüchtert und man bemerkte, dass dieser Hund auch an Größe gewann. Tattoo Echo konnte währenddessen sich weiterhin bemühen und auch das Portal schon kleiner machen. Es sah schon fast so aus, als würde dieser zweite Geisterritter nicht durch das Portal kommen. Grom stellte sich gegen dieses Geisterwesen und als das Portal geschlossen war, fingen sie an, alle die Beine in die Hand zu nehmen. Der Hund währenddessen wuchs und wuchs und wuchs. Er wurde größer als selbst Grom, aber auch gefährlicher und aggressiver. Die Gruppe verschwand durch die Tür, sah Kale und sein Erdelementar, aber auch in der Dunkelheit, die jetzt verschwand, eine kleine Truhe. Die Truhe wurde nicht weiter identifiziert und mitgenommen. Die Priorität lag in der Flucht. Und mit Shazrum Gepäck und gleichzeitig Kale wiederfindend, liefen sie also zurück zum Eingang der Höhle. Der Erdelementar, nun, er kam einfach mit und trug auch einige der Gegenstände. Shazru war sehr mitgenommen. So wie einer der ersten Schamanen einen Teil seiner Schuppen verlor, verlor Shazru die Haut und Schuppen seiner Beine und war sehr geschwächt. Der Erdelementar konnte ihn Huckepack nehmen und entsprechend die Flucht erleichtern. Der Hund schien näher zu kommen, aber sie erreichten das Ende der Höhle. Und draußen angekommen sahen sie auch, dass Scarlet Broombite mitgeflüchtet ist. Die Gruppe entschied sich schnell, die beiden Kundschafter, die sie draußen an einen Baum gefesselt haben, mitzunehmen und sich zu trennen. Shazru, Grom, Tattoo Echo und Razu gingen nach Azrathok, währenddessen Kale, die zwei Kundschafter, aber auch Scarlet Broombite zur Höhle des Weißen Löwen reiste, um dort aus zurück mit der Gruppe aus Azrathok nach Crown's End zu reisen. Von Shazru und den Kindern von Yedersius konnten sie erfahren, dass die Kinder von Yedersius gesehen haben, wie eine Projektion, eine Astralform von Shakax, dem Ikris aus Azrathok, aus den Seelen der gefallenen Echsenmenschen, ob Drox oder Sras, etwas aussaugte, eine bläuliche Essenz, fast schon wie einen Geist. Dies sollte die Gruppe noch lange, lange Zeit auf Trab halten und sehr skeptisch gegenüber dem Ikris. Was jedoch das nächste Mal in Azrathok passierte, als Tattoo Echo, Razu, Grom und Shazru dort ankamen und wie es in Crown's End weiterging, das erzählen wir das nächste Mal. Also, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört und bis dann! Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.